Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Spiegel-Bestseller unter den Podcasts. Ja, unser Tomorrow-Buch, der Code zum Erfolg, ist offiziell das neue Playbook für High-Performer. Passend dazu dekodieren wir heute mal den Traum vieler erfolgreicher Menschen: Dubai. Und die Frage, ob Dubai das neue Mallorca wird. Er sagt es uns, der einzige deutsche vereidigte Immobiliengutachter in Dubai, Eugen Zimbelmann.
Dubai ist das neue Mallorca. Dubai, Dubai zieht Leistungsträger an, Menschen, die was erreichen wollen. Geh nach Katar und Dubai, Bretter, Bretter, ich werd reich. Der Immobilienmarkt in Dubai ist der transparenteste der Welt. Flieg nach Dubai und sammel die Meile. Ich nehm den nächsten Flieger, es geht nach Dubai. Chillin' in Dubai, no AG, all inclusive. Dubai ist kein Markt nur für Millionäre, sondern auch für den Mittelstand. Es geht nicht darum, einen schnellen Hype zu schaffen und morgen ist man wieder vergessen, sondern es geht darum, langfristiges, planbares Wachstum zu schaffen, eine Grundlage zu schaffen und Dubai in der nächsten Generation weiterzugeben.
5 Millionen Deutsche träumen davon, auszuwandern. Von Wachstum statt Bürokratie. Aber was braucht es dafür? Deep Dive Dubai. Aber nicht politisch, sondern hey, wir sind hier bei Tomorrow. Hier geht's 100% um Business. Mit dem Mann, dem Auswanderer vertrauen. Eugen Zimbelmann, Founder und CEO von Dubai Finance. 150 Millionen Euro bewegt er für deutschsprachige Investoren. Er ist extra für uns aus den Emiraten eingeflogen. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow-Video-Podcast auf YouTube. Und ja, weil viele von euch gefragt haben, ich mache es. Ich komme mit meinem Spiegel-Bestseller, der Code zum Erfolg, jetzt zu dir. In deine Firma, in dein Team, als Bestseller-Keynote. 60 Minuten live. Ich erkläre euch die Strategien, die Gewinner-Moves, wie Top-Performer entscheiden, führen und skalieren. Und vor allem, wie du es umsetzen kannst. Die ultimative Tomorrow-Keynote. Also, wenn du bereit bist fürs nächste Level, schreib mir eine DM oder in die Kommentare. Ich verspreche dir, das ist das beste Invest in deine Zukunft und in deine Teams. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Game Changern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität. Denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung. Warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere der Cupra Tavascan. Der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also steigen wir ein. Der Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Eugen, willkommen bei Tomorrow.
Ich grüße dich, Tom. Hi.
Das ist meine Anreise aus Dubai hier nach München in the Flag. Und hier wollte ich mal für dich so ein bisschen Atmosphäre schaffen, so über den Dächern von München. Aber ich vermute mal, über den Dächern von Dubai ist es noch ein bisschen krasser, oder?
Ja, aber ich fühle mich hier fast wie zu Hause. Ja. Also sehr schön, vielen Dank für die Einladung, dass ich kommen durfte und dass wir einmal gemeinsam darüber sprechen, über Dubai und vor allem über Business.
Ich freue mich total. Das ist ein Business Talk. Tomorrow ist gerade ausgezeichnet worden, wieder als Management Podcast Nummer 1 in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und deshalb finde ich dieses Thema Dubai, über das wir sprechen, so interessant, weil wir in den letzten Tagen und Wochen auch gesehen haben, dass so viele Menschen auswandern wollen. Ich habe gerade wieder gelesen, dass alleine 2025 aus Deutschland 400 Millionäre ausgewandert sind und viele natürlich nach Mallorca, aber auch immer mehr wollen nach Dubai.
Genau, also Dubai ist ja mittlerweile ein Hotspot für viele, nicht nur für Deutschsprachige, sondern auch für viele Vermögende aus der ganzen Welt. Und Dubai fasziniert aus vielen verschiedenen Gesichtspunkten. Ja, viele kennen es ja aus dem Urlaub, Strand, tolles Wetter und hat aber eben auch sehr, sehr viele Chancen. Ja, die Stadt wächst, die boomt und Dubai zieht Leistungsträger an, Menschen, die was erreichen wollen, Menschen, die wirklich was aufbauen wollen. 90% oder über 90% der Einwohner von Dubai sind Expats, also Menschen, die bewusst nach Dubai gegangen sind. Unter 10% sind eigentlich die Locals, die dort aufgewachsen sind, die Staatsangehörigkeit haben. Das heißt, es ist ein multikulturelles Hub und die Menschen verstehen sich super, kommen gut miteinander klar. Und es ist so ein bisschen so ein Spirit wie in Amerika. Man freut sich, man unterstützt sich, man ist sehr, sehr positiv. Und das ist einfach ein toller Ort. Ich fühle mich da sehr, sehr wohl.
Total spannend. Hat sich das eigentlich irgendwie verändert? So als ich Dubai für mich das erste Mal auf meiner Landkarte hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ja, vor allem Influencer gehen nach Dubai. Mhm. Dann natürlich alle Fußballer gehen immer nach Dubai, wenn es Winterpause ist, verbringen alle da ihre Zeit. Hat sich das irgendwie verändert, dass plötzlich auch ein anderes Publikum kommt? Und ich meine jetzt nicht Publikum als Tourist, sondern Leute, die sagen, hey, ich will da wirklich leben, ich will Business machen. Hat sich das verändert?
Klar, also ich spreche jeden Tag mit ganz vielen deutschen Unternehmern und die auch sehr erfolgreich in Dubai, in Deutschland sind und gerade darüber nachdenken, nach Dubai auszuwandern, weil sie eben eine Chance sehen, weil sie Freiheit lieben und eben diesen Spirit der Leistungsgesellschaft. Und das sind eben nicht nur Top-Superstars oder Influencer, Fußballspieler, sondern auch viele mittelständische Unternehmer. Leute, die hier 10, 15, 20, 30 Jahre etwas aufgebaut haben, jeden Tag morgens aufgestanden sind, für ihr Handwerk gearbeitet haben, aber jetzt an einem Punkt sind, wo sie vielleicht nochmal über das Leben nachdenken. Und für viele war ja vor langer Zeit etwa Auswandern etwas, was ja nicht wirklich relevant war. Aber immer mehr wird es aktuell für viele Menschen, gerade auch in der Mitte der Gesellschaft, ein Thema. Und Dubai kennen eben viele aus dem Urlaub, haben positive Assoziationen und denken jetzt natürlich dann auch viel darüber nach, dort dauerhaft zu leben und auf der Sonnenseite zu wechseln.
Total spannend, wenn du es sagst, Eugen. Heißt das, dass du auch wahrnimmst, dass diese politische und wirtschaftliche Situation, die wir in Deutschland haben, eben dazu führt, dass viele auch sagen, ja, ich möchte einfach in Deutschland nicht mehr leben und ja, dann gehe ich nach Mallorca oder eben nach Dubai?
Klar, also ich würde sagen, Dubai ist das neue Mallorca. Mallorca ist, glaube ich, etwas, was früher sehr, sehr gut funktioniert hat, aber immer noch innerhalb der EU ist und ja aus verschiedenen Gesichtspunkten vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv ist. Und Dubai bietet eben genau das und viele Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die eben gerade darüber nachdenken oder auf dem Weg dorthin sind, ja, möchten den Schritt gehen, sind natürlich dann auch vor steuerlichen Herausforderungen gestellt. Gerade das Thema Wegzugsbesteuerung, das sollte man nicht überstürzen. Das ist etwas, was sehr strukturiert und geplant sein muss. Und das ist die tägliche Arbeit, bei denen ich helfe. Natürlich geht es primär um Immobilien und Investments, aber eben auch den Transit, den Weg dorthin. Und viele meiner Kunden, die vielleicht noch gar nicht ausgewandert sind, aber noch in Deutschland bleiben, investieren aber trotzdem in Dubai und möchten, sofern sie sich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht loslösen können aus Deutschland, zumindest einen Teil ihres Kapitals diversifizieren. Und das ist etwas, das fängt schon ab 100.000, 200.000 Euro an und geht dann natürlich in hohe Millionenbeträge, je nachdem, welche Portfoliogröße man da aufbauen möchte.
Wow, da sind wir schon mitten in dem Business und da finde ich, wird es total spannend. Du hast das Richtige gesagt. Erstmal jeder, der immer sagt, hey, ich ziehe weg als Unternehmer, wenn das hier so weitergeht in Deutschland, bitte merkt euch den Begriff Wegzugsteuer, Leute. Das ist einmal nicht zu unterschätzen. Also viele sagen das und wenn du dann deine Rechnung machst und stellst fest, wie teuer das ist, wenn du mit deinem Unternehmen rausgehst, das muss man einmal schon klug durchdacht haben. Aber das Zweite ist, und da lass uns mal wirklich in dein Business reingehen, ja. Eugen, das klingt ja immer so einfach. Ja, ich gehe nach Dubai, aber für viele fängt es ja schon mal an, dass sie wissen gar nicht, ja, wohin denn nach Dubai, in welchen Stadtteil gehe ich denn da eigentlich? Man stellt plötzlich fest, dass man Dubai ja vielleicht gar nicht so gut kennt, wie man es eigentlich glaubt.
Klar, also Dubai, wer schon mal dort war, kennt natürlich den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Das ist alles rund um Downtown. Dann gibt's direkt um Downtown herum Business Bay. Das ist so ein Stadtteil, der eigentlich miteinander verfließt. Und neben Downtown und dem Burj Khalifa ist natürlich die Dubai Marina eine der Top-Hotspots für Touristen. Direkt am Strand, sehr, sehr viele Hochhäuser, einen tollen Kanal und die Palme. Das ist natürlich auch eins der Meilensteine Dubais, Burj Al Arab. Und das sind alles so diese ganzen Hotspots, die man als Tourist kennt. Aber Dubai hat noch viel mehr zu bieten. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie man leben möchte, was die Zielsetzung ist. Man kann natürlich in einem tollen Apartment leben, wie ich damals, als ich nach Dubai gekommen bin, auf 200 Meter Höhe im 48. Stock, direkt am Strand vom JBR, also gegenüber von dem Riesenrad, mit Blick über die Palme. Da haben wir uns eine Wohnung gekauft in dem Address Beach Resort, ein 5-Sterne-Hotel. Und das war schon natürlich vom Lifestyle her super, super cool. Es gibt aber auch tolle Villen oder beziehungsweise Häuser. In Dubai sagt man eigentlich zu allem Villen. Also selbst ein Reihenhaus wird oft als Villa bezeichnet. Das ist nochmal ein bisschen eine Differenzierung zu Deutschland, in dem eine Villa dann schon eher ein prächtiges Anwesen ist. Aber in Dubai ist es eher vereinfacht und da gibt's auch ganz tolle Möglichkeiten, geschlossene Communities, gerade für Familien toll, die sind eben geschlossen, das heißt, man kann nicht einfach durchfahren, es gibt keinen Durchgangsverkehr, Security vorne am Gate, die überwacht, wer kommt rein, wer kommt raus, Pool, Gym und ganz viele Annehmlichkeiten. Ja, oft ist es so, dass das Leben in Dubai sich anfühlt wie ein bisschen Urlaub, aber dass man eben jeden Tag Sonne, Strand haben kann. Und das ist natürlich Teil des tollen Lifestyles, aber eben auch Sicherheit und viele andere Aspekte.
Wenn Leute sich jetzt wirklich entschieden haben zu sagen, hey, ich will da nicht nur Urlaub machen, sondern ich mach's jetzt ernst, ich will da hinziehen. Ja. Fangen wir mal mit so ein paar Basic-Fragen an. Kann ich jetzt einfach als Deutscher, als Münchner sagen, ich kaufe mir da jetzt eine Immobilie, ich erwerbe da jetzt Grundbesitz?
Ja, also grundsätzlich ist es so, seit 2002 ist es möglich für jeden Staatsbürger, der nicht die Golfstaaten-Passinhaber ist, Immobilien in Dubai zu kaufen. Vorher war es eben nur den Golfstaaten-Passinhabern möglich. Das bedeutet, man erwirbt, wie auch in Deutschland, ein Apartment, eine Immobilie, man steht im Grundbuch und hat auch anteilig ein Recht am Grundstück, also ähnlich wie jetzt eine Eigentumswohnung in Deutschland. Das heißt, alles ist rechtssicher und Eigentum kann man voll besitzen, man kann es vererben, belasten, auch finanzieren. 65% der Immobilie als Kaufpreis kann man finanzieren, sofern es eine Bestandsimmobilie ist, also eine Immobilie, die bereits schon fertiggestellt ist. Was eben nicht finanzierbar ist, sind die sogenannten Off-Plan-Immobilien, was in Dubai ein Riesenhype gerade ist, was ich aber auch kritisch sehe. So viel Aufklärung muss auch sein. Also eine Off-Plan-Immobilie ist eine Immobilie, die beim Verkauf noch in der Planungs- oder in der Bauphase ist. Das heißt, man kauft etwas, was erst in 3, 4, 5 Jahren oder später fertig wird. Und das sieht alles super toll aus. Tolle Pools, die Renderings, ganz schöne Möbel und Einrichtungen. Sehr viel Emotion wird da verkauft. Und am Ende ist es aber sehr spekulativ. Und unsere Strategie und so wie ich meine Investoren begleite, geht eher auf Bestandsimmobilien, auf Dinge, die man überprüfen kann, wo man verstehen kann, was man kauft. Denn dazu muss man auch wissen, der Immobilienmarkt in Dubai ist der transparenteste der Welt. Alle Kaufpreise in Dubai werden wöchentlich von dem Dubai Land Department, das ist ja die höchste regulatorische Stelle Dubais, die den Immobilienmarkt reguliert, ähnlich wie das Grundbuchamt, aber noch ein bisschen mehr. Die veröffentlichen alle Kaufpreise pro Woche, inklusive genaue Apartmentnummer, Gebäude. Also ich kann genau in die Historie reingehen und sagen, Apartment 112 wurde vor 4 Jahren zu dem Kaufpreis verkauft. Der Käufer hat damals zum Beispiel 60% des Kaufpreises finanziert. Ich sehe die genaue Kreditsumme, transparent für alle Immobilien in ganz Dubai. Ich sehe auch, wann die Wohnung vermietet wurde, zu welchem Mietpreis, ob es Mietsteigerungen gab. Und das ist ein ganz krasser Gegensatz zu dem Immobilienmarkt in Deutschland, der ja sehr intransparent ist. Es gibt zwar auch einen Gutachterausschuss und eine Kaufpreiszusammenfassung, aber die ist zeitlich sehr versetzt. In Dubai funktioniert das praktisch wöchentlich. Das heißt, der Immobilienmarkt ist super transparent, aber man ist so total nah am Geschehen. Das heißt, ich wie eine Aktie kann ich den Immobilienmarkt analysieren, Trends erkennen, und das funktioniert auch auf Gebäudeebene. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, wir analysieren verschiedene Stadtteile, schauen uns die Vergangenheit an, können aber auch in die Zukunft sehen. Das heißt, wir können genau sehen, welche Bauträger an welcher Stelle welche Projekte bauen, wie die Grundrisse aussehen, wie groß die Wohnungen sind. Und dann kann man natürlich auch Vorhersagen machen, wo entstehen vielleicht weniger Wohnungen, wo entstehen viel zu viele, wo ist das Verhältnis zwischen kleinen Einzimmerwohnungen und größeren Drei- oder Vierzimmerwohnungen, in keinem gesunden Verhältnis. Und auf dieser Basis kann man einfach tolle Investmententscheidungen treffen, egal ob man aus Deutschland heraus investieren möchte und in Deutschland leben möchte oder ob man sagt, ich möchte erstmal meine Immobilie kaufen, meinen Fuß in den Markt setzen, alles anschauen und dann vielleicht später perspektivisch auswandern.
Warum ist das so transparent? Warum wird das da gemacht? Und die andere Frage natürlich, warum wird das nicht überall gemacht?
Ja, also da muss man wissen, dadurch, dass der Immobilienmarkt in Dubai so jung ist, hatte Dubai eben die Chance, alles von Grund auf neu zu entwickeln. In Deutschland ist alles natürlich schon Jahrzehnte alt und noch viel älter. Das Grundbuchamt, die Ordner, die im Grundbuchamt sind, die Auflassungsvormerkungen, die noch händisch oder früher mit Schreibmaschine eingetragen wurden. In Dubai seit 2002 haben die praktisch alles komplett neu geschaffen. Und diese Neuheit bietet eben auch die Chance, sich von Altem zu lösen und einmal neu zu denken. Ja, und das ist ja auch das, was Unternehmertum ausmacht, dass man sich auf das fokussiert und eine Transparenz schafft, die hilft. Die hilft natürlich auch der Regierung von Dubai, den Immobilienmarkt zu regulieren, zu kontrollieren, zu überwachen. Und als Investor, wenn man weiß, wie man damit umgeht, hat es natürlich super viele Chancen und ist eine tolle Grundlage.
Total spannend. Aber das heißt, du kannst überhaupt keine Hidden Deals machen, gar keine versteckten Deals, sondern wenn jetzt jemand hier, wir leben ja hier in München und die ganzen Bayern-Spieler, wenn die sagen, hey, ich kaufe mir da was, dann kann jeder gucken, aha, der Spieler hat das und das für die und die Summe gekauft, und du kannst nicht sagen, hey, Verschwiegenheit will ich nicht, sondern das wird sofort transparent gemacht.
Genau. Also was bei der Transparenz fehlt, sind die Namen der Eigentümer. Die bleiben weg. Also der Datensatz ist anonymisiert. Aber wenn man zumindest weiß, wer das Apartment besessen hat, dann kann man natürlich die Historie nachvollziehen. Und diese Transparenz ist da. Trotzdem gibt es sehr viele Immobilieninvestoren in Dubai, die das nicht wissen oder nicht beachten und sehr emotional entscheiden. Und das möchte ich aufklären. Dafür habe ich auch meinen YouTube-Kanal, wo ich genau darüber spreche und eine Investmentgrundlage schaffe.
Okay, dann lass uns gleich mal ein paar Erkenntnisse gewinnen. Wie steht es gerade um den Immobilienmarkt in Dubai? Wächst der? Gehen die Preise in die Höhe? Oder ist es so wie in Deutschland gerade, dass die Preise sich eher so seitwärts bewegen?
Ja, also der Immobilienmarkt in Dubai ist gerade in einem Boommarkt. Er hat sich seit der Corona-Krise sehr, sehr gut entwickelt. Man muss wissen, als Covid kam, war der Flugverkehr lahmgelegt. Alle dachten, okay, Dubai, irgend so eine Stadt in der Wüste, die wird jetzt sicherlich untergehen. Doch Dubai hat sich ganz anders positioniert. Sie haben das sehr schnell geöffnet. Viele Leute, die in Lockdown ja frustriert zu Hause waren, sind dann nach Dubai gegangen und haben dort Urlaub gemacht, Immobilien gekauft. Und nach Corona haben sich die Immobilienpreise sehr stark erholt. Ja, teilweise sind sie um 30, 40, 50 oder noch mehr Prozent gestiegen. Also der Immobilienmarkt ist gerade ja eher oben als unten. Und der funktioniert aber in Dubai auch zyklischer, ja. Gerade so ein junger Markt, der knapp über 20 Jahre alt ist, hatte schon den ein oder anderen Zyklus. Und die Regierung von Dubai hat immer wieder gegengesteuert und hat verschiedene Maßnahmen geschaffen, um den Markt zu stabilisieren. Weil so ein Boom-and-Bust-Zyklus, davon profitiert eigentlich niemand. Sondern was man ja eigentlich möchte, ist ein langfristig sauberer Trend. So wurden zum Beispiel Finanzierungen reguliert. Ganz früher konnte man, so wie es ja jetzt heute oder zumindest ja in Deutschland früher auch noch populär war, 90-100% teilweise auch die Nebenkosten mitfinanzieren und die Sanierung auch noch gleich. Das geht in Dubai nicht. Man kann in Dubai eben nur 60-65% finanzieren, wenn man Ausländer ist, also nicht in Dubai lebt. Und wer in Dubai lebt und arbeitet, also ein Unternehmen hat oder angestellt ist, kann die erste Immobilie bis maximal 80% finanzieren und danach aber auch nur noch 60%. Und so möchte man die Überhebelung, zu viel Fremdkapital schonen und den Immobilienmarkt einfach nicht noch stärker wachsen lassen. Aber was ich in dem Zusammenhang eben auch nochmal unterstreichen möchte, ist die Unterschiedlichkeit des Immobilienmarktes. Es gibt einmal, was ich vorhin gesagt habe, das Thema Off-Plan-Immobilien, also Immobilien, die sich noch im Bau befinden. Da geht es um sehr, sehr viel Spekulation. Da werden heute oft sehr viele Träume verkauft, aber da gibt es auch sehr viele Verlierer am Markt, die auch heute gerade zum Beispiel Immobilien, die sie vor 1, 2, 3 Jahren gekauft haben, unter ihrem ursprünglichen Kaufpreis verkaufen oder verkaufen müssen, weil sie diese Zahlungspläne, also es ist so, weil man Immobilien, wenn man sie beim Bauträger direkt kauft, also wenn sie noch im Bau sind, kann man sie nicht finanzieren. Das macht keine Bank. Das ist für die Bank eben zu gefährlich. Das muss dann schon der Investor machen. Und man bezahlt dann in Raten, in der Regel so ungefähr 20% zahlt man bei Kaufabschluss und dann alle 6 Monate 5 oder 10% des Kaufpreises, bis es dann fertiggestellt ist. Und am Ende gibt es dann noch eine Abschlagszahlung. Jetzt ist es aber so, und das ist ganz wichtig, das übersehen eben ganz viele, dass wenn man einmal die Zahlungsrate nicht leisten kann und in Verzug kommt, kann der Bauträger den Immobilienerwerb rückabwickeln. Das heißt, es ist die sogenannte Termination. Das heißt, er hat das Recht, den Kaufvertrag zurück abzuwickeln. Der Investor, der Immobilienkäufer, verliert sein gesamtes Geld und auch den Anspruch der Immobilie. Das heißt, die Immobilie geht zurück in den Bestand des Bauträgers und er kann es wieder neu verkaufen. Und das ist etwas, was bei dem Hype eben oft zu kurz kommt, wo nicht drauf hingewiesen wird. Und hinzu kommt, dass eben diese im Bau befindlichen Immobilien gar keine Mietrendite erwirtschaften. Jetzt ist es aber so, der Mietmarkt in Dubai aufgrund des Booms, des Bevölkerungszuwachs, ist so stark. Also man hat Mietrenditen 6, 7, 8%. Das ist schon eher realistisch, auch in absoluten Toplagen. Und wenn man sich das einmal über eine Bauzeit von 3, 4 Jahren zusammenrechnet, dann müsste, und da habe ich mal eine Kalkulation dazu gemacht, dann müsste der Immobilienwert einer Off-Plan-Immobilie um 42% steigen. Und das ist schon sehr spekulativ und viele verspekulieren sich. Und da muss man einfach genau wissen, was man macht.
Da würde ich gerne noch mal in die Details gehen, Eugen. Das finde ich total spannend. Das heißt, ich schaue mir jetzt Dubai an und sehe eine der tollen, neuen, spektakulären Immobilienprojekte mit dem nächsten Super Tower, der noch 1000 Meter höher ist und schillernder. Und ich habe die ganzen Renderings auf den Maklerseiten und sehe schon, wie das alles aussieht. Wohnzimmer, Küche, Bad, Blick über das Meer, alles wunderbar. Dann, habe ich dich richtig verstanden, muss ich eine Anzahlung leisten, obwohl das Bauprojekt wahrscheinlich dann erst 2027, 2028, 2029, wann auch immer fertig ist, obwohl die ja sehr schnell bauen in Dubai. Und habe ich das richtig verstanden, wenn ich dann meinen Ratenzahlungen nicht nachkomme, verliere ich mein Objekt komplett?
Genau, also es ist so, dass ab dem ersten Monat der Zahlung oder des Zahlungsrückstands der Bauträger einen warnt. Dann gibt's E-Mails, Anrufe, natürlich auch sofort Verzugszinsen. Oft 1% der Summe pro Monat. Das heißt, es ist nochmal mit die allerteuerste Finanzierung, die es überhaupt gibt. Und nach verschiedenen Stufen ist es so, dass dann der Bauträger das Recht hat, bei dem Dubai Land Department, also bei dem Grundbuchamt von Dubai, wo auch die Eigentumsrechte gesichert sind und fest verankert sind, die Termination einzuleiten und zu sagen, der Immobilienkäufer XY kommt nicht dem Paymentplan, also dem Zahlungsplan nach. Bitte, ich möchte die Rückabwicklung. Das steht auch in allen Verträgen so. Die sind natürlich katalogdick und in der Euphorie wird es schnell übersehen. Und da gibt's auch den einen oder anderen Makler, der natürlich seine Provision schon als Dollarzeichen in den Augen sieht und dann auf eine schnelle Unterschrift fordert und drückt. Aber dann ist es so, dann kann der Bauträger das beim Dubai Land Department einreichen und dann gibt's eine offizielle Meldung, eine E-Mail von dem Dubai Land Department an den Käufer und der sagt, innerhalb von 30 Tagen musst du jetzt den Zahlungsrückstand ausgleichen. Ansonsten bist du nicht mehr Eigentümer der Immobilie. Und alles, was du bezahlt hast, ist dann auch weg. Und auch das gehört da dazu. Und dann gibt es, je nachdem, wie proaktiv Menschen sind, sehen sie ihr Problem schon kommen und verkaufen dann die Immobilie unter ihrem ursprünglichen Kaufpreis und teilweise sind dann die Abschläge auf ihr Kapital so hoch, dass es ja oft einfach nur noch Plus-Minus-Geschäft ist und viele gibt's dort gerade, die in der Euphorie gekauft haben und ihr hart verdientes Geld verspekulieren und das ist natürlich etwas, was ich niemandem wünsche und was aber auch zum Glamour und zum Boom des Immobilienmarktes in Dubai dazugehört. Man kann es aber eben auch ganz anders machen.
Du bist ja nun auch nicht nur in diesem Immobilienbusiness, sondern du bist auch noch vereidigter Gutachter. Und wenn ich es richtig gelesen habe, der einzige deutsche vereidigte Gutachter in Dubai. Also richtig. Du bist da richtig drin in dem Business. Was heißt das? Warum verspekulieren die Leute sich? Geht inzwischen durch das Geld aus oder sind die Baukosten ja auch in Deutschland immer in die Höhe geschossen und die haben es nicht mit einkalkuliert, dass plötzlich alles teurer wird? Oder wo kommt dieser Bruch dahin, wenn ich sage, ich signe eine Immobilie, ich weiß, die wird erst noch die nächsten Jahre gebaut und plötzlich komme ich meinen Zahlungen nicht mehr nach. Was sind so die Problemstellungen bei den Leuten, dass sie nicht mehr zahlen können?
Genau, also man muss sich so ein bisschen in die Situation hineinversetzen. Viele Leute, die jetzt sich für Dubai interessieren, haben ja sehr positive Assoziationen, die freuen sich drauf, es ist eine Ferienwohnung, vielleicht das erste Investment, etwas, was sehr, sehr positiv ist. Und dann geht man vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch an die Sache ran. Dann gibt es natürlich viele Off-Plan-Makler, die genau diese Euphorie nutzen und einen begeistern mit tollen Bildern. Und da gibt's super schöne Prospekte und Imagefilme, wie sich Familien in die Arme schließen und wunderschöne Sonnenuntergänge genießen und tolle Möblierung. Und es geht um ganz viel Emotion, aber ganz wenig um Sachlichkeit. Und dann werden Kaufentscheidungen getroffen und dann sagt man, die Anzahlung von 40, 50, 60.000 Euro, die kriegen wir hin und die nächste Rate in vielleicht 6 Monaten oder in einem Jahr, mein Unternehmen funktioniert ja ganz gut oder ich bin in einem guten Job, ich habe vielleicht noch andere Assets, die ich dann umschichte, das kriegen wir schon alles hin. Und jetzt muss man aber wissen, die Raten sind sehr, sehr hoch, je nach Immobilienwert sind es natürlich mal 50, 80.000 Euro oder auch mehr, die dann auf einmal fällig werden. Und wenn dann etwas da dazwischen kommt, gerade in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, was immer passieren kann, etwas funktioniert vielleicht nicht ganz so gut, die Wirtschaft, das Unternehmen läuft nicht so gut, es gibt andere Möglichkeiten, die Aktie, die man vielleicht verkaufen wollte, ist gerade nicht in der in der Range, die man gerne hätte. Und es gibt einfach ganz viele Aspekte, die so einen Plan durchqueren können. Und dann kommen die Menschen in Bredouille, wobei es eben auch eine viel bessere Alternative gibt. Und für die spreche ich mich hier aus. Und als vereidigter Gutachter, wie du das gerade richtig festgestellt hast, der einzige auch in Deutsch, also ein Deutscher in Dubai, haben wir einen Ansatz, in dem wir diese Markttransparenz nutzen. Das heißt, wir gucken uns alle Transaktionen an, alle Bestandsimmobilien und können anhand der Transparenz, wir haben den Kaufpreis, wir kennen auch die Mietrendite, genau sehen, welches Gebäude hat gerade diese Mietrendite, zum Beispiel die Nebenkosten, also in Deutschland würde man jetzt Hausgeld sagen, die sind in Dubai nicht umlagefähig, es gibt auch keine Nebenkostenabrechnung, das heißt, die kann man von der Bruttorendite gleich abziehen und kann rechnerisch gleich die Nettorendite prüfen und ja, und auf dieser Basis eine Kalkulation aufstellen, dann eben auch 50%, 60% oder 65% des Kaufpreises finanzieren. Und bevor jetzt jemand seine 80.000 Euro in eine Off-Plan-Immobilie investiert und auf spekulativen Wertzuwachs hofft, kann er eben mit dem gleichen Geld, vielleicht mit 120.000, 150.000 Euro, eine Immobilie, die fertiggestellt ist, kaufen, die ab dem ersten Tag Mietrendite erwirtschaftet, den Kredit zurückbezahlt und je nach Alter, da gibt es so ein paar Weichen, an die man drehen muss und stellen muss, trägt sich die Immobilie selber und bezahlt sich komplett ab und dann hat eben nicht nur eine schöne Ferienimmobilie, sondern auch ein echtes Asset. Man kann sich diversifizieren im Ausland, außerhalb des Euro und das ist für viele sehr interessant.
Eugen, du hast gerade ein paar Zahlen gedroppt, so 60.000, 80.000, 120.000 und ich habe dazu hier eine Frage gerade aus der Tomorrow Community, was total spannend ist, nämlich eine Frage, Dubai, kann man da eigentlich nur als Millionär investieren? Muss ich Millionär sein oder kann ich auch jemand sein, der eben hier 60.000, 100.000 Eigenkapital liegen hat und kann sagen, wow, das ist für mich interessant, ich gehe nach Dubai oder ich investiere in Dubai, möglicherweise in ein Objekt, was ich vermiete? Oder ist das nur der Millionärs oder Milliardärs Place?
Ja, also wir haben natürlich auch sehr viele vermögende Kunden, die mit denen wir gesamte Portfolios aufbauen, die sehr groß diversifiziert sind. Aber man kann auch als kleiner Kapitalanleger oder Investor starten. Ich würde sagen, eine gute Größenordnung liegt so irgendwo zwischen 120.000 und 150.000 Euro an Eigenkapital. Und damit kann man in Top-Lagen, also in Downtown, in Business Bay, in der Marina, in Dubai Hills, in Creek Harbor und noch in vielen anderen Lagen, eine Top-Immobilie kaufen, die von der Bauqualität gut ist, die nachgefragt ist, die auch eine langfristig solide Perspektive hat, ohne planbare Einnahme und kann diese Wohnung dann entweder Langzeit vermieten, also klassisch, wie man es jetzt auch in Deutschland machen würde, oder, und da ist natürlich Dubai auch prädestiniert, bei über 20 Millionen Touristen pro Jahr, auch in der Kurzzeitvermietung, das heißt, wie so eine Ferienvermietung, was jetzt ja in Deutschland und in vielen Städten unterbunden ist oder sehr regulatorische Anforderungen hat, funktioniert in Dubai sehr, sehr gut und dann kann man es vielleicht auch noch selber nutzen. Da gibt es verschiedene Aspekte. Aber ja, Dubai ist kein Markt nur für Millionäre, sondern auch für den Mittelstand, der 100.000 Euro, je nachdem, investieren möchte, den Rest finanzieren und so davon profitieren.
Ja, das Thema Dubai scheint die Tomorrow Community wirklich zu interessieren. Hier kommt noch eine Frage dazu. Wenn jemand hier im 100.000 Euro auf der hohen Kante hat, warum sollte er ausgerechnet investieren? Ist das so rentabel? Rechnet sich das so? Oder könnte man nicht viel mehr Geld machen, indem man eben hier in ETF investiert oder eben vergleichbar eine Immobilie in Deutschland investiert? Ist es profitabler, aus deiner Beurteilung heraus, das Geld nach Dubai zu geben, statt Aktie in Deutschland, ETF in Deutschland oder Eigentumswohnung in Deutschland?
Ja, also grundsätzlich mag ich auch Aktien und es gibt ganz viele Assetklassen, die auch interessant sind für ein diversifiziertes Vermögen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Immobilien. Das sind Sachwerte, die kann man anschauen, die kann man anfassen. Und es ist auch eine konservative Anlagestrategie, die vor allem langfristig sehr, sehr gut funktioniert. Und Immobilien haben in Dubai tendenziell schon auch höhere Mietrenditen. Also einfach nur der laufende Cashflow ist schon auch höher als in Deutschland, auch in Top-Lagen. Also wir sitzen jetzt hier gerade in München. Das ist ja der Immobilienmarkt in Deutschland mit den niedrigsten Mietrenditen, weil einfach die Lage so top ist und Investoren bereit sind, sehr, sehr hohe Kaufpreise zu bezahlen, obwohl die Mietrendite nicht so hoch ist. Dubai hingegen, und da gibt es verschiedene Reports und Analysen, hat mit, also gerade wenn man alle Metropolen oder die größten Metropolen der Welt vergleicht, mit den niedrigsten Kaufpreisfaktor. Das heißt, In der Regel hat man so nach 13, 14 Jahren sein initiales Investment raus und profitiert eben auch von dem Wachstum der Stadt. Du musst dir vorstellen, Dubai hat aktuell 4 Millionen Einwohner und wird in den nächsten 14 Jahren diese Zahl nochmal um 1,8 Millionen Einwohner steigern. Das heißt, es ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Quadratmeterpreise, die sind in Dubai im Verhältnis zu anderen Metropolen noch sehr, sehr überschaubar. Und dass die Einwohner steigen, dass Zuzug da ist, das ist jetzt nicht einfach nur eine Vision oder ein Wunschdenken, sondern das ist eine echte Strategie. 2021, mitten in der Covid-Krise, hat Dubai den Urban Masterplan 2040 vorgestellt, in dem Dubai verschiedene Maßnahmen strategisch geplant hat, um eine Stadt zu werden, die grüner wird, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt, da wollen sie hin, und eine diversifizierte Wirtschaft hat, die Strandflächen sollen erweitert werden und ganz viele andere Dinge. Das heißt, die Politik bzw. die Führung von Dubai ist so aufgestellt, dass sie Dubai als ein Konzept entwickeln, um den Standard so attraktiv zu machen, dass immer mehr Menschen hinzukommen. Und Wohnen ist natürlich eins der ersten Grundbedürfnisse, die man hat. Und wenn man sich da gut aufstellt, kann man eben vom Wachstum der Stadt profitieren und muss gleichzeitig jetzt aber keine Kompromisse bei der Lage, bei der Bauqualität oder bei anderen Dingen machen. Das heißt, Dubai hat sehr, sehr viel zu bieten. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass Dubai alleine der heilige Gral ist und man nur noch in Dubai investieren sollte. Aber ich denke, ab einem gewissen Vermögen beziehungsweise einer gewissen Perspektive macht Dubai auf jeden Fall Sinn und ist aktuell eine der spannendsten Immobilienmärkte der Welt, wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man die Risiken kennt und nicht einfach nur euphorisch mit der rosa-roten Brille Immobilien kauft, sondern analytisch klar herangeht und eine gewisse Strategie hat, dann kann man zu den Gewinnern am Markt gehören.
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, der tatsächliche finanzielle Hebel in Dubai, habe ich das gerade richtig verstanden, dass der höher ist bei einer Mietwohnung in Dubai als bei einer Mietwohnung in München?
Richtig, genau. Also die durchschnittliche Mietrendite, allein die Mietrendite, die liegt im unteren Ende, auch in absoluten Toplagen, bei 5-6%, teilweise sogar noch mehr. Und das ist nur die laufende Mietrendite. Hinzu würde noch der spekulative Wertzuwachs kommen, aber das kann man eben nicht genau einschätzen. Das wäre jetzt auch vermessen zu sagen, dass sich der Immobilienwert um die und die Prozent in den nächsten Jahren so und so entwickeln wird. Aber das wäre noch ein zusätzlicher Bonus, der on top kommt. Und wenn ich das mit dem Immobilienmarkt vergleiche, egal ob in München, Berlin, Chemnitz oder in anderen Städten Deutschland, dann würde ich sagen, hat Dubai aktuell schon die höhere Mietrendite, aber aus meiner Sicht zumindest auch mehr Perspektive, mehr Wachstumschancen, vor allem, weil es einen klaren Plan gibt, weil es eine Strategie gibt, wie man dorthin kommt. Das ist nicht einfach nur Wunschdenken und Hoffen, sondern es gibt eine Strategie und die wird täglich gelebt, die Ziele werden runtergebrochen und Dubai ist auf dem besten Weg dorthin. Damals, als dieser Masterplan 2040 vorgestellt wurde, 2021, lag die Bevölkerungszahl bei 3,3 Millionen. Jetzt sind wir bei 4. Also wir sind voll on track, dass wir auf die 5,8 Millionen Einwohner kommen. Und da zählen nicht einmal die tagesaktuellen Besucher da dazu, also die Touristen oder die Pendler, die nach Dubai kommen, sondern das sind die Einwohner Dubais.
Stichwort Plan. Lass uns da bitte nochmal Erkenntnisgewinne rausziehen, weil einer der großen Pläne, und du hast es ja Off-Plan-Immobilien genannt, da gibt es ja einen großen Player und das ist Mercedes-Benz, ist ja eins von diesen Branded Real Estate-Objekten, die im Moment so gehypt werden, dass eben Brands aus der Autobranche wie jetzt Mercedes anfangen, da Tower zu bauen. Porsche hat das ja schon gemacht mit so einem Tower. Armani hat das früher auch schon in der Fashion gemacht. Aber was jetzt in Dubai passiert und gerade mit Mercedes, das ist ja sogar mehr als ein Tower, da entsteht ja eine ganze Mercedes City. Aber wenn ich dich verstehe, trotz Mercedes-Stern so richtig feiern, würdest du das nicht sofort, oder?
Na, es gibt bei diesem Ansatz, also diese Branded Residences, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Es gibt einmal Mercedes, es gibt aber auch Luxury Brands, Fashion Brands, Hotel Brands und viele andere Dinge. Das mag alles seine Daseinsberechtigung haben. Ich gehe da eher konservativer ran. Ich bin kein großer Freund von zu viel Spekulation, zu viel Fame und zu viel Hoffnung, sondern ein Freund der kühlen Analyse. Lieber bin ich im Bestand sicher und weiß, was ich kaufe und verliere vielleicht eine mögliche Upside, eine, ja, die dann je nach Kalkulation oder Forecast sehr, sehr hoch sein könnte oder auch nicht. Dafür verliere ich aber kein Geld. Und alleine schon Geld nicht zu verlieren, das ist auch bei Investments auch schon mal eine Challenge. Ja, und diese Benchmark kann man auch schon mal setzen. Und darum bin ich jetzt generell, und das ist jetzt gar nicht etwas, was speziell auf irgendein bestimmtes Projekt abzielt, kein großer Freund von diesen Off-Plan-Immobilien, weil sie einfach ja aus meiner Sicht eine Investmentstrategie sind, die sehr spekulativ ist und ich aus meiner Sicht im bei Bestandsimmobilien sehr viel größere Chancen sehen, weil wenn natürlich Off-Plan-Immobilien, also Immobilien, die sich noch im Bau befinden, im Wert steigen sollten und der ganze Immobilienmarkt nach oben geht, was ja aufgrund der Nachfrage und vielen anderen Parametern möglich ist, dann ist es ja auch so, dass Bestandsimmobilien genauso davon profitieren. Ja, also wenn man sich jetzt hier den Immobilienmarkt in Deutschland oder in anderen Metropolen der Welt anschaut, dann ist es ja nicht so, dass nur neu gebaute Immobilien im Wert maximal steigen, sondern auch Bestandsimmobilien, ja, und das ist ein Grundprinzip der Immobilienmärkte weltweit und dazu muss die Immobilie nicht erst neu gebaut werden, sondern auch Bestandsimmobilien profitieren genauso und das zeigen auch die Daten in der Vergangenheit. Manchmal braucht man nicht mal Fame und Ruhm und tolle Marken, sondern manchmal sind die richtig guten Investments richtig langweilig, richtig, ja, etwas, was man vielleicht keinen so großen Wow dahinter hat. Aber das ist genau das, was Geld verdient.
Aber kannst du den Hype verstehen, der dahinter ist, hinter beispielsweise jetzt diesem Mercedes-Projekt mit Mercedes City in Dubai? Ich glaube, 12.000 Wohnungen entstehen da, 12.000 Wohnungen. Und ich war dabei, als sie es hier präsentiert haben in München im Hotel Rosewood, haben sie es gemacht. Und Florian Haffer, der auch schon hier im Podcast war, leitet das Projekt. Also Shoutout an dich, Florian. Was ich so an dem Abend mitgenommen habe, ist, dass viele natürlich sagen, ja, ich würde gerne nach Dubai, aber ich kenne mich da nicht aus. Wir haben es am Anfang gehabt. Viele wissen gar nicht, welchen Stadtteil gibt's da eigentlich, wo muss ich hin? Lage, 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 kennen ja immer viele bei Immobilien, aber wenn ich mich nicht auskenne, hilft mir das ja nicht. Und dann sagen eben viele in der Argumentationshilfe, na ja, dann kaufe ich das eben bei Mercedes, da ist der Stern drauf und wenn es ganz schief geht, fahre ich nach Stuttgart und klingel am Werk und sag, hey, mein Auto läuft, aber mit der Immobilie läuft es gerade nicht, weißt du? Da haben sie diese Sicherheit. Ich glaube, das ist ja vermutlich, aber korrigier mich bitte, der größte Hebel, den dann diese Branded Real Estates haben, zu sagen, hey, wir stehen dafür mit unserem guten Namen, oder?
Genau, also ich kenne jetzt das genaue Vertragswerk von Mercedes nicht und die detaillierten Abmachungen, inwieweit man jetzt hier als Immobilienkäufer zum Mercedes-Werk nach Stuttgart fahren kann.
Ich glaube gar nicht.
An der Werkstür klopfen kann und sagen, hey, ich habe da eine Frage zu meinem Apartment in Dubai. Ich möchte das auch gar nicht werten. Ich will auch gar nicht sagen, das eine ist das Allerbeste und das andere ist das Allerschlechteste. Darum geht's gar nicht. Mir geht's eher darum, die verschiedenen Facetten des Immobilienmarktes aufzuzeigen. Und der Immobilienmarkt ist so breit. Es ist für jeden etwas da dabei in verschiedenen Preisklassen. Es ist eben nicht etwas, was nur für Millionäre gilt. Und der eine mag Mercedes, der andere mag Bulgari oder Cavalli oder sonst irgendetwas anderes. Das bleibt jedem selbst überlassen. Man sollte sich einfach nur mit dem Markt beschäftigen. Ich bin ein Freund davon, die Emotionen auch ein bisschen rauszunehmen, kühl und sachlich zu analysieren und dann auf dieser Grundlage die beste Entscheidung zu treffen.
Ich finde das immer witzig, wenn gerade Leute im Immobilienbusiness sagen, du sollst die Emotionen rauslassen, weil die Leute gehen nach Dubai oder nach Mallorca, weil sie sagen, ich will hier raus aus Deutschland, weil es mich nervt, Steuern, Überregulierung, ich bin hoch emotional, ja. Dann bin ich in Dubai, sehe die krasse Immobilie, hab mein Penthouse und denke so, wow, wie toll ist denn das hier? Und dann sagst du, ja, aber komm, lass die Emotionen raus.
Ja, also man soll auch emotional sein. Es ist ja auch eine tolle Sache, im Pool zu liegen mit einem Cocktail in der Hand, ein Blick auf die Palme, das Meeresrauschen, der tolle Lifestyle, abends essen zu gehen, Party, die ganzen Hochhäuser. Ich könnte die ganze Zeit so weitermachen, ja. Auch das gehört natürlich dazu. Und es geht mir auch gar nicht darum, in seinem Apartment zu sitzen und sich zurückzuhalten und sich ja nicht zu freuen. Nein, der Lifestyle, den soll man auch genießen und Spaß dran haben. Es geht aber nur darum, dass man sich, gerade wenn es um Investments geht, sachlich das ganze Thema analysiert und da herangeht. Und nicht immer braucht man ein branded Residence, einen tollen Pool, ein tolles Gym, einen tollen Strand, eine tolle Bausubstanz, eine tolle Möblierung. Gibt es auch ohne Branding die sind oft genauso gut.
Aber dann lass uns mal in das Business reingehen, ja. Und sagen, jetzt reden wir über die Bestandsimmobilien. Über was reden wir da eigentlich, wenn du sagst, ja, das ist ja alles super transparent und jeder kann das überall digital einsehen. Was ist so der, gibt's eigentlich sowas wie einen Durchschnittspreis, den man zahlt für eine Immobilie, für einen Quadratmeter in Dubai?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt so unterschiedliche Preiseinstiege, je nachdem, was eben interessant ist. Also ganz viele meiner Kunden und Investoren interessieren sich für einen Kaufpreislevel von 2 Millionen Dirham. Das sind so ungefähr ein bisschen weniger mittlerweile als 500.000 Euro. Und das hat den Hintergrund, weil bei einer Investmentsumme von 2 Millionen Dirham hat man einen Anspruch auf das sogenannte Golden Visa. Das bedeutet, das ist eine Aufenthaltsgenehmigung, die man in Dubai bekommt und die gilt aber für die gesamten Vereinigten Arabischen Emirate. Das heißt, man kann sich permanent dort vor Ort aufhalten, man kann ein Auto kaufen, es anmelden, man kann dort auch leben. Und das Golden Visa hat auch viele andere Vorteile. Das wurde erst kürzlich reformiert. Das bedeutet, mittlerweile ist es sogar so, dass wenn man jetzt ein Golden Visa hat und unterwegs reist, egal wo man auf der Welt ist und seinen Reisepass verliert, kann man eine spezielle Hotline anrufen, das Außenministerium der VAE erreichen und dann bekommt man innerhalb von 30 Minuten ein Ausreisedokument und das gilt wie ein Passersatz und kann damit wieder nach Dubai reisen. Ja, also man muss hier nicht zu einer Botschaft rennen und viele andere Dinge machen und das sind so verschiedene Benefits und Vorteile, die gerade da dazugekommen sind zu dem Golden Visa und für viele ist das eine Einstiegshürde, die sehr interessant ist, weil der Immobilienkäufer bekommt das Recht auf das Golden Visa, aber er kann auch seine Frau oder seinen Ehepartner sponsern und seine Kinder, aber eben auch seine Eltern oder Schwiegereltern. Das heißt, im ersten Familiengrad sozusagen kann man auch anderen Familienmitgliedern das Aufenthaltsrecht in Dubai ermöglichen. Und gerade in unsicheren Zeiten ist das etwas, was für sehr, sehr viele Menschen sehr interessant ist, die einfach sagen, ich möchte einen Plan B schaffen, ich möchte mich und meine Familie absichern, egal was auf der Welt passiert. Und ja, vielleicht brauche ich den Plan B gar nicht, aber mein Plan B ist dafür da, um ja ein Exit zu haben und vielleicht auch mal auszuwandern. Also gerade wenn man auswandern möchte, muss man in Dubai ein Aufenthaltsrecht haben. Da kann man jetzt eine Firma gründen oder andere Dinge machen. Aber das Golden Visa ist etwas, was sehr, sehr attraktiv ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Weg, wie Dubai damit Geld verdient, über Visa-Programme. Das Visa ist natürlich nicht kostenlos, so wie ganz vieles in Dubai nicht kostenlos ist. Dafür hat man eben aber auch Steuerfreiheit. Das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Das heißt, es gibt keine Einkommensteuer. Und das Tolle daran ist, man muss nicht nur keine Steuer abführen, sondern man muss nicht mal eine Einkommensteuererklärung ausfüllen. Ja, also stell dir mal das vor.
Komm, mach uns neidisch. Das heißt, du zahlst keine Steuern und du machst gar keine Steuererklärung?
Also privat ist es so, auf privater Ebene gibt es in Dubai keinerlei Steuererklärungen und auch keine Steuern. Das gesamte Einkommen, das man hat, egal ob man kurzfristig Aktien handelt, Immobilien kauft, verkauft, Geld verdient, Löhne, Gewinnausschüttungen, dieses ganze Thema ist alles komplett steuerfrei. Man zahlt es einfach aufs Konto, aber auch meinen Mitarbeitern zum Beispiel bezahle ich den Lohn auch einfach direkt aufs Konto. Es gibt nicht mal eine Lohnabrechnung, weil es gibt keine Sozialabgaben, es gibt keine Steuern. Das ist total easy und das gehört vielleicht auch zu der Sonnenseite noch da dazu. Aber, und das muss man vielleicht noch sagen, in Dubai, mittlerweile hat man eben auch die Körperschaftssteuer eingeführt. Das heißt, Firmen müssen schon auch 9% Steuern bezahlen, haben aber ein 100.000 US-Dollar Freibetrag pro Jahr pro Firma. Und das Schöne ist, ähnlich wie in Deutschland, man kann auch Dinge abschreiben und Dinge vom Gewinn oder von den Einnahmen absetzen. Und dazu zählt natürlich auch das Einkommen, auch des Geschäftsführers. Das heißt, es ist schon auch eine Steuer, aber ich würde mal sagen, in einem humanen Level.
Schlimm, schlimm, schlimm. 9% Steuern. Lass uns noch bitte über Zahlen und Fakten reden, über Kosten. Wenn ich eine Immobilie kaufe, brauche ich in Dubai zwangsläufig einen Makler oder gibt es auch einen Private Markt?
Genau. Also es ist so, der Immobilientransfer ist komplett digital. Anders als in Deutschland geht man in Dubai auch zum Notar. Der Notar funktioniert aber dann nur noch in letzter Stelle, der eigentlich alles, was vorher schon digital signiert wurde, nur noch beurkundet. Das bedeutet, wenn man jetzt in Dubai eine Immobilie kaufen möchte, braucht man schon noch einen Makler, der dann einmal diese Form A und Form B, so nennt sich das, einmal der Maklerauftrag vom Verkäufer und der Kaufauftrag an den Makler, der dann aus dieser Form A und B wird dann die sogenannte Form F. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert.
Das klingt ja fast nach Deutschland. Ne?
Aber wir hören auch gleich schon wieder auf. Also die Form F ist dann der bindende Kaufvorvertrag. Das bedeutet, da wird geregelt Verkäufername, Kaufpreis und da wird dann auch geklärt, wie lange ist dieser Vertrag gültig. Also zum Beispiel 30 Tage, 60 Tage, 90 Tage. Und der Käufer hinterlegt 10% des Kaufpreises als Sicherheit. Und dann muss eben noch die Hausverwaltung dem Ganzen zustimmen. Aber wenn man da relativ schnell ist, kann man innerhalb von 1-2 Wochen eine Immobilie in Dubai kaufen und dann trifft man sich beim Notar. Das geht da teilweise zu wie im Sommer Schlussverkauf. Also da ist richtig viel Gewusel, weil so eine Notarabwicklung ist deutlich einfacher. Man geht dorthin und der Vertrag ist schon digital signiert. Also man macht alles vorher nur per Handy und SMS, völlig entspannt. Und dann geht man dorthin. Der Käufer bringt gleich Schecks mit, also sogenannte Manager-Checks. Die sind von der Bank garantierte, gedeckte Schecks. Und dann wird die Identität geprüft. Man unterschreibt auf so einem digitalen Trackpad. Man liest gar keinen Vertrag mehr durch, sondern da wird nur noch gesagt, Herr Müller, Herr Meier, 3 Millionen Dirham für die und die Immobilie, stimmt es? Ja, okay. Einmal hier unterschreiben, dann werden die Schecks geprüft und dann geht die Transaktion zu dem Dubai Land Department und wird innerhalb von 1-2 Stunden freigegeben und damit ist der Kauf abgeschlossen. Das heißt, man wird sofort Eigentümer am Tag des Notars. Der Verkäufer bekommt sein Geld sofort, kann es am nächsten Tag einlösen. Das heißt, die Immobilie ist sehr viel liquider und das Charmante daran, der Notar im Gegensatz zu Deutschland kostet nur einen Bruchteil. Das sind nämlich maximal 4.200 Dirham. Das wären ungefähr 1.000 Euro. Und das ist völlig egal, ob die Immobilie 1 Million kostet, 5 oder 20 Millionen. Das heißt, der Notar, der macht ja nur noch eine Beurkundung. Er prüft nur noch die Identität und dafür nimmt er 1.000 Euro. Das ist natürlich dann schon sehr charmant.
Wow, Riesenunterschied zu den Notarpreisen, die wir hier zahlen. Und Makler, was kriegt der Makler?
Ja, also das ist eben auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Der Makler in Dubai bekommt bei Bestandsimmobilien nur 2%. Bei den sogenannten Off-Plan-Immobilien ist es so, dass der Käufer gar keine Maklerprovision bezahlt. Das bedeutet, der Käufer, für ihn ist es maklerfrei. Das klingt natürlich schon mal sehr, sehr gut. Faktisch gesehen ist es aber so, dass der Bauträger den Makler bezahlt. Und da gibt es unterschiedliche Bauträger, die dann zwischen 5, 7, 8, teilweise sogar 10% und mehr an Provision bezahlen. Und jetzt fällt dir vielleicht auch auf, warum der Off-Plan-Immobilienmarkt, also der Verkauf von Immobilien, die sich noch in der Planungs- und Bauphase befinden, so gehypt wird, weil der Makler hier einfach das Doppelte, Dreifache oder Vier- oder Fünffache verdient. Und deshalb sind die Bestandsimmobilien oft ein bisschen in Vergessenheit.
Wow, total spannend. 2% bekommst du?
Genau, also ich bin selber ja gar kein Makler. Ja. Ich bin ja vereidigter Gutachter. Ich darf auch zu Immobilien beraten. Dafür habe ich auch meine Lizenz. Und das steht dann auch im direkten Interessenskonflikt zu dem Makler. Darum darf ich gar kein Makler sein. Aber grundsätzlich Makler in Dubai bekommen bei Bestandsimmobilien 2%, was jetzt auch im internationalen Vergleich, gerade so, wenn man nach Mallorca schaut oder auch nach Deutschland schaut, eher im unteren Rahmen sind.
Bei allem, was du da siehst, jeden Tag im Business, was da gekauft wird und verkauft wird, was sind so die größten Fehler, die du siehst, die Menschen immer wieder machen, wenn sie neu nach Dubai kommen und sagen, ich möchte investieren? Was sind die größten Fehler?
Ja, die größten Fehler, die Investoren in Dubai machen, sind rein aus der Touristenbrille zu schauen, zu denken, das, was mir gefällt, wird bestimmt auch am Markt sehr gut funktionieren. Also sehr aus dieser Ich-Perspektive zu handeln und nicht als Investor. Die Verträge nicht genau zu prüfen, sehr euphorisch ranzugehen und zu denken, dass jeder immer ehrlich ist und nur das Beste möchte. Also ja, ein bisschen Naivität gehört vielleicht oder kommt auch oft da dazu, was aus meiner Sicht sehr gefährlich ist. Aber gerade wenn man noch ein bisschen weiter rauszoomt, den Immobilienmarkt zu verstehen. Und was vor allem auch ganz wichtig ist, ist zu verstehen, warum eigentlich Dubai? Warum jetzt eben nicht Miami oder Singapur oder Mailand oder London oder Deutschland? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, warum eigentlich Dubai der interessante Immobilienstandort ist. Warum Rechtssicherheit, Sicherheit, Transparenz, aber auch die Perspektive so wichtig ist. Und ab und zu werde ich mal gefragt, Eugen, was denkst du eigentlich, wie wahrscheinlich ist eine Enteignung in Dubai? Ja, und da sage ich immer, Dubai hat sich entwickelt vom kleinen Fischerdorf, hat mal ein Business mit Perlenzucht. Dann kam das Öl und als die Perlenpreise ja kollabierten, als Japan dann die künstliche Perlenzucht erschaffen hat, hat Dubai das erste Mal gemerkt, wie es ist, vom Hype in die absolute Krise zu stürzen. Und als dann das Öl kam und gefunden wurde, wobei Dubai vom Ölboom gar nicht so richtig profitiert hat, war das wie ein Weckruf. Man muss sich diversifizieren, man muss sich breit aufstellen. Man darf nicht nur auf eine Karte setzen. Und so hat sich dann aus diesem Schub und aus dieser ja guten Grundlage des Öls hat sich Dubai diversifiziert. Und der Scheich von Dubai hatte, und zwar 1993, 1994, einen tollen Spruch gesagt. Und er hat gesagt, I want to put Dubai on the map. Dubai soll auf die Weltkarte, es soll kein Fischerdorf werden. Und der erste Schritt war dann der Bau des Burj Al Arab, was kurz vor dem Millennium 1999 fertiggestellt wurde und als das erste 7-Sterne-Hotel der Welt galt. Ja, und bis heute ja immer noch ein Wahrzeichen von Dubai ist. Und Dubai war sehr strategisch und ist dann hingegangen und hat von einem Exempel wie den Burj Al Arab, dann kam der Burj Khalifa da dazu und viele andere Dinge, sich systematisch da dazu entwickelt, Kapital aus aller Welt anzuziehen, den Menschen ein Ökosystem zu schaffen, dem sie sich wohlfühlen. Und ich sage das immer so, Dubai hat einen tollen Ansatz adaptiert, den Deutschland so erfolgreich gemacht hat, nämlich den deutschen Mittelstand. Der deutsche Mittelstand, die familiengeführten Unternehmen, die mit einer langen Vision etwas aufbauen, nicht auf kurzfristige Quartalsziele achten, sondern ein Ziel haben, ein Unternehmen über Generationen weiterzugeben. Und genau diesen Ansatz verfolgt Dubai. Es geht nicht darum, einen schnellen Hype zu schaffen und morgen ist man wieder vergessen, sondern es geht darum, langfristiges, planbares Wachstum zu schaffen, eine Grundlage zu schaffen und Dubai in der nächsten Generation weiterzugeben. Und genau das ist ja etwas, was Deutschland so erfolgreich gemacht hat. Diese Hidden Champions, dieses Wirtschaftswunder in Deutschland und dieser Mittelstand. Und genau diese Philosophie, die mag sich vielleicht Dubai von Deutschland abgeschaut haben, aber das ist eins der Erfolgskonzepte. Und wenn man Dubai so wirklich verstanden hat, dann versteht man auch, dass es in Dubai um sehr, sehr viel mehr geht als nur um Palmen, Steuerfreiheit und Party und Spaß oder Skyline, sondern da steckt sehr, sehr viel mehr Substanz dahinter. Und das ist etwas, was man verstehen muss, bevor man den ersten Investmentschritt nach Dubai wagt und ja, dort einkauft.
Aber Stichwort Investment, habe ich die Planbarkeit? Ich habe einen so einen Zwischensatz von dir gehört, dass du gesagt hast, man erwirbt auch einen Anspruch an das Grundstück. Wenn ich eine Immobilie in Dubai kaufe, gehört mir das Grundstück für immer oder gehört mir das für eine Zeit oder habe ich nur einen Anspruch, das Grundstück nutzen zu dürfen?
Genau. Also in Dubai ist es so, es gibt zwei Arten von Areas oder von Grundstücksbereichen. Es gibt einmal das sogenannte Leasehold. Das wäre vergleichbar wie mit der Erbpacht in Deutschland, wo man über einen bestimmten Nutzungszeitraum von zum Beispiel 99 Jahre das Recht hat, dieses Grundstück zu nutzen. Dann gibt es aber auch die Freehold Areas, die es seit 2002 gibt und die immer weiter ausgebaut werden. Also die Flächen werden erweitert. Und dort kann ich tatsächlich Eigentumsanteile am Land erwerben, diese vererben, das heißt meinen Kindern und deren Kindeskindern weiter vererben. Ich kann sie finanzieren, belasten. Also das Grundbuch funktioniert ähnlich wie in Deutschland und die Eigentumsrechte sind absolut sicher und klar transparent geregelt. Das heißt, das ist eins zu eins genau das Gleiche, nur digital und einfach sehr, sehr viel schneller. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Sonst würden auch ja gar nicht so viele Leute in Dubai investieren. Das war Dubai klar, damit sie überhaupt die Grundlage schaffen, weil keiner möchte nur auf Basis von Erbpacht investieren, sondern möchte langfristig Substanz aufbauen.
Okay. Noch eine Frage hier aus der Tomorrow Community. Wir haben gesprochen darüber, was so der günstigste Einstieg ist. Das hast du ganz toll beschrieben. Also, dass es ab 120, 150.000 interessant ist. Was ist Top-Level? Ich meine, wir sind hier in München. Hier sind die ganzen Bayern-Spieler. Die können wir hier fast beim Training beobachten. Was sind so die teuersten Immobilien im Moment in Dubai? Ich habe gelesen von einigen Villen, die rund 150 Millionen kosten, 200 Millionen. Also, die Preise, die werden schon gezeigt.
Also das ist natürlich dann schon absolut top of the notch. Es gibt, ich würde mal sagen, von der Preisspanne nach oben hin in Dubai einen sehr, sehr großen Markt, weil natürlich sehr viele Millionäre und Milliardäre Immobilien in Dubai kaufen. Tolle Villen auf der Palme. Da war ich erst letztes Wochenende unterwegs, habe mir wunderschöne Gebäude angeschaut mit zwei Kunden. Die 1.000 Quadratmeter, 1.500 Quadratmeter, da geht's dann so los ab 15 Millionen Euro, je nachdem. Man kann auch ältere Immobilien kaufen, die nochmal aufwerten. Dann hat man da vielleicht auch noch einen kleinen Gewinn mitgemacht. Aber ich würde mal sagen, so richtig angenehm wird's dann ab 3-4 Millionen und dann ist Euro und dann ist die Frage, wie groß soll das Penthouse sein? Brauche ich einen privaten Pool? Wie viele Stellplätze hat meine Tiefgarage? Und all diese Dinge, wie groß ist das Kino? Habe ich ein eigenes Gym und viele andere Dinge? All das gibt's natürlich in Dubai und das ist auch der Lifestyle, der natürlich Spaß macht und diese Leute anzieht. Und dazu muss man eben auch wissen, die Kaufkraft ist aber auch sehr, sehr viel höher. Wenn man in Dubai lebt und keine Steuern bezahlt, dann steigt ja die Kaufkraft auch entsprechend. Ja, in Deutschland oder in ganz vielen anderen Ländern habe ich eine Abgabenlast von 40-50%. Und wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich ja schon fast die doppelte Kaufkraft. Das heißt, plötzlich ist die Immobilie, die Miete von 5.000 Euro pro Monat, die jetzt erstmal sehr teuer klingt, in Deutschland eher wohl bei 2.500 Euro. Und das ist eben eins zu eins auch bei den Kaufpreisen. Ja, wer jetzt in Deutschland eine Immobilie für 1 Million Euro kauft, der hat hier schon auch was Ordentliches und was Schönes, auch in einer schönen Lage. könnte aber in Dubai auch für 2 Millionen nochmal was anderes kaufen. Das heißt, dieser steuerliche Vorteil ist natürlich auch etwas, was auf Immobilien sich auswirkt. Und vor allem, wenn man den Zinseszinseffekt sieht, ja, und einmal in die Zukunft schaut, hat das nochmal ganz andere Hebel und Auswirkungen.
Guter Punkt. Eugen, jetzt natürlich die Frage, was hat dich angezogen? Wie hast du diese Karriere gemacht? Und das ist ja total spannend, wie du deinen Weg nach Dubai gefunden hast. Du bist in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen, hast da mittlere Reife gemacht und bist dann aber relativ schnell ins Unternehmertum eingestiegen, schon mit 14, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, genau. Also es war eine ganz tolle Zeit. Ich habe damals mit meinem Bruder zusammen, der 5 Jahre älter ist, angefangen. Es war die Zeit, in dem die Handys gerade so auf den Markt kamen. Wer sich vielleicht noch dran erinnert, 5110, 3210, 3310, also Nokia. Ich spreche jetzt hier nur von Nokia. Die waren ja früher die Marktführer. Und ich war einer der ersten, die Handys hatte. Ich war sehr technikbegeistert. Und damals bin ich mit meinem Bruder zusammen hingegangen und wir haben bei eBay Handys gekauft und sind dann am Wochenende, meistens am Samstagmorgen, mit dem Auto, mein Bruder war eben gerade 18, hat die Gewerbeanmeldung, Reisegewerbeschein gemacht, und dann sind wir auf Flohmärkte gegangen und haben die Handys verkauft, Handyhüllen, Handyzubehör, dieses ganze Thema. Und das hat mich für Unternehmertum begeistert und mir hat es einfach Spaß gemacht, mit Menschen zu sprechen. Und dann habe ich meine Ausbildung als Grafikdesigner gemacht und währenddessen und kurz danach ist dann mein Bruder zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe hier gerade was gestartet, hast du Bock dabei zu sein? Und er hat dann über Alibaba Lederwaren, Tagebücher und später haben wir dann auch Taschen gekauft in Indien und die bei Amazon verkauft. Und damals war natürlich Amazon auch nochmal ganz anders, sehr, sehr einfach dort zu verkaufen. Der Verkäufer hatte wenig Regularien, es gab keine Paid Ads, also für die Platzierung musste man nicht bezahlen. Und es war ein Schlaraffenland, man hat einfach Artikel gelistet und die wurden einfach gekauft. Und klar, da war ich dabei, da konnte ich mich auch mit einbringen und wir haben was super Tolles zusammen aufgebaut. Und ich bin dann immer nach Indien geflogen zu unseren Lieferanten. 2011 war ich dann das erste Mal in Dubai und habe das immer nur so als Zwischenstopp gesehen und als Stopover. Ich bin mit Emirates geflogen, weil damals die Lufthansa kurz davor den Direktflug eingestellt hat, bin ich mit Emirates geflogen und habe dann einen Stopover gemacht, Dubai kennengelernt. Ich hatte damals darüber nachgedacht, das ist halt einfach nur irgendeine Stadt in der Wüste und okay, da ist schönes Wetter, aber ich hatte da keinen wirklichen Bezug da dazu und war dann aber 2-3 Mal im Jahr dort und mir hat es immer mehr gefallen. Dann bin ich auch mal mit meiner Frau in Urlaub gegangen und irgendwann mal hatten wir dann ein Angebot auf dem Tisch liegen in Deutschland für unsere Amazon-Firma und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, komm, lass uns das verkaufen und einen nächsten Schritt gehen. Gleichzeitig haben wir aber vorher schon mit Immobilien in Deutschland angefangen. Also vor über 10 Jahren habe ich meine erste Wohnung in Deutschland gekauft, habe mich da vor in ganz viele Fachbücher, Seminare, hunderte, tausende Stunden eingearbeitet, weil mich das einfach total interessiert. Und ich damals schon wusste, okay, das Amazon-Business ist nicht etwas, was ich jetzt die nächsten 20, 30 Jahre machen werde. Und habe mir eine ganz kleine Wohnung in Fürth gekauft bei Nürnberg und wo ich damals auch meine Frau kennengelernt habe und habe die Wohnung saniert, Schlitze geklopft, Zementsäcke getragen und und so war der erste Schritt ins Thema Immobilien und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich mehrere Wohnungen gekauft, dann ein größeres Mehrfamilienhaus, dann eine Baufirma gegründet, das saniert und dieses ganze Thema Immobilien hat mich einfach begeistert. Und als ich nach Dubai gekommen bin, war es dann so, wir waren da nur im Urlaub und ich kann mich noch dran erinnern, im JBR am Strand saß ich mit meiner Frau und wir haben auf die Skyline geschaut und da gab es dieses eine ganz tolle Haus, das gerade fertiggestellt wurde, das Address Beach Resort. Es hat in der Mitte so ein Loch und ganz tolle Architektur, 300 Meter hoch, hat den höchsten Infinity Pool der Welt. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hey, was hältst du davon, wenn wir da einfach mal eine Besichtigung ausmachen? Und dann sind wir einen Tag später, haben uns da verschiedene Wohnungen angeschaut. Und da sind wir dann in eine Wohnung auf 200 Meter, 48. Stock reingegangen auf den Balkon, ein Blick über die Palme, Meer, Leben in einem 5-Sterne-Hotel. Und dann habe ich gedacht, wow, da kostet die Wohnung, da kostet die Übernachtung im Hotel 300 Euro, 400 Euro, je nach Saison. Und ich kann da eine Wohnung besitzen und praktisch im Hotel wohnen. Was Geileres gibt's doch gar nicht. Und das war gerade so die Zeit, als meine zwei Kinder ganz klein waren. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, komm, lass uns das mal ausprobieren. Haben wir die Wohnung gekauft. Wir haben sie einen großen Teil davon auch finanziert. Ich habe mich in das ganze Thema eingearbeitet. Und als ich dann in Dubai war, haben mich viele Leute, mit denen ich natürlich auch so aus dem Netzwerk hier noch in Deutschland kenne, gefragt, hey, wie ist denn Dubai? Wie funktioniert das? Ich finde es auch spannend. Erklär mir das doch mal. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe keine Lust, es jedem Einzelnen zu erklären. Ich starte jetzt meinen YouTube-Kanal und habe dann 2023 mit meinem YouTube-Kanal gestartet, indem ich über Dubai spreche, über den Immobilienmarkt. Ich habe tatsächlich mit der Immobilienfinanzierung angefangen, weil damals ich dadurch dazu eigentlich gar nichts online finden konnte, weder auf YouTube noch auf Instagram, weil das ganze Thema ja so ein bisschen unter der unterm Radar flog. Und dann habe ich gedacht, okay, Immobilien, damit kenne ich mich aus. Makler gibt's aber schon genug, weil in Dubai gibt es über 30.000 Makler, das musst du dir mal vorstellen. Und dann habe ich gedacht, okay, Makler brauche ich nicht, muss ich nicht werden, darauf hat niemand auf mich gewartet, aber ich kann doch etwas anderes. Und so habe ich meine Expertise mit reingebracht, habe mit Finanzierung gestartet und habe dann auch später gedacht, Mensch, es gibt so viele Makler, aber praktisch gar keinen Gutachter, gar keine Firma, die Immobilien bewertet. Da gibt's in Dubai damals nur 66 Firmen und die 67. Firma habe ich dann gegründet, die erste deutsche Immobilienbewertungsfirma. Und ich wurde dann auch von dem Dubai Land Department, das ist die höchste regulatorische Stelle in Dubai, vereidigt und akkreditiert als Immobiliengutachter und Sachverständiger. Und ich darf Immobilien bewerten, Gutachten erstellen und ich darf auch explizit zu Immobilien beraten. Und so habe ich mein Business gestartet. Und ja, heute bin ich stolz darauf. Ich habe ein tolles Team. Wir sind knapp 20 Mitarbeiter. Und übrigens an dieser Stelle, wer Bock hat, in Dubai durchzustarten, wir suchen gerade Mitarbeiter in verschiedenen Positionen. Geht gerne mal auf die Webseite und bewerbt euch. Wer Bock hat, sehr, sehr gerne. Und wir schaffen das, deutschsprachige Investoren in Dubai zu begleiten, sie von der ersten Konzeption, von der Strategie bis hin über die Abwicklung, die richtige Immobilie finden, Kaufpreis verhandeln, die Vertragsdetails, Mietermanagement, Golden Visa, Bankkonto, Finanzierung, alles, was du möchtest, die One-Stop-Solution sozusagen in Dubai, in dem deutschsprachigen Raum, aber ganz ohne Provision, sondern sehr strategisch, sehr analytisch, einfach wie ein guter Anwalt an deiner Seite, der ausschließlich deine Wünsche und deine Rechte vertritt. Genau das habe ich mir auf die Fahne geschrieben.
Das ist mein Pitch. Das ist mal ein Pitch. Und krass hier für alle aus der Tomorrow Community, dass es hier nicht nur geile Learnings gibt, sondern es gibt auch noch Jobs.
Genau.
Sag uns bitte zum Abschluss noch 3-4 Learnings für dich persönlich. Du arbeitest und lebst jetzt in Dubai. Was ist so in a nutshell der große Unterschied zwischen Touri in Dubai und Businessman in Dubai?
Ja, also ich erfreue mich jeden Tag daran, nicht auf den Wetterbericht zu achten. Wenn ich in meinen Kleiderschrank schaue, dann gibt es eigentlich nur Hemden und T-Shirts. Und das ist etwas, was ich jeden Tag spüre, wenn ich ins Auto steige, die Sonne scheint, ich schon morgens um 7 Uhr meine Sonnenbrille anziehe und an der Palmenallee entlangfahre, meine Kinder in die Schule bringe. Da fühle ich ganz viel Freude und Spaß und auch sehr, sehr viel Dankbarkeit, aber eben auch die Chance. Und Dubai ist ein Hub von Menschen, die etwas bewegen wollen, die leistungsbereit sind, die etwas voranbringen wollen. Und dieser Austausch, dieses Netzwerken, das ist etwas, dieses Mindset auch, der Positivität, der ich bringe es gibt Probleme und nicht immer läuft alles gut, aber ich schaffe es, darüber hinauszuwachsen und anderen zu helfen, und das macht einfach Spaß, diese Positivität. Und natürlich, wenn ich meine zwei kleinen Kinder anschaue, die ja in so einem schönen Umfeld aufwachsen, die begeistert zur Schule gehen und wo wir am Wochenende in Beachclubs gehen, ins Hotel, Hotelpools, und es fühlt sich oft an wie ein Urlaub, der nie zu Ende geht, und all das verbindet, was ich mir schon immer gewünscht habe. Und darum bin ich sehr, sehr glücklich in Dubai. Und ich hoffe, dass ich dann auch bis zur Rente und darüber hinaus in Dubai meinen Lebensmittelpunkt habe.
Und wenn jemand wie du jetzt nach Deutschland kommt, jetzt hier zum Podcasten, für den Tomorrow-Podcast, und du kommst hier in Deutschland an, kommst in München an, wie ist so dein Blick auf Deutschland? Was ist das, was du als erstes siehst, wenn du hier wieder zurück in der alten Heimat bist?
Ja, also wenn ich nach Deutschland komme, ab und zu mache ich das ja gerne, dann ist es auch ein Gefühl der Heimat. Ja, man kommt an und es fühlt sich irgendwie so an, wie wenn man sehr lange im Urlaub war, und dann, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, man fühlt sich einfach wieder so ein Stück zu Hause. Und es gibt auch in Deutschland viele Dinge, die ich super gerne mag. Also gerade gestern bin ich hier in Deutschland angekommen, hier in München gelandet, und gleich nach dem Check-in im Hotel bin ich zur Metzgerei und habe mir einen Leberkäse mir gekauft. Das ist einfach etwas, was es in Dubai so halt nicht gibt, ja. Und das sind so die kleinen Dinge, die mich an Deutschland erfreuen, und was ich schön finde. Das Land hat eine tolle Historie, hat so viel geleistet, ist vielleicht gerade nicht am Höhepunkt der wirtschaftlichen Macht, aber ich hoffe, dass Deutschland den Dreh hinbekommt und sich wieder auf die Tugenden zurückbesinnt. Denn Deutsche im Ausland, und das merke ich jeden Tag, sind sehr gut angesehen. Die deutsche Kultur, die Pünktlichkeit, die Zuverlässigkeit, all das, was Deutschland so erfolgreich gemacht hat, das ist etwas, was in Dubai sehr gerne gesehen wird. Und und das macht mich auch stolz, Deutscher zu sein. Das ist einfach was Schönes. Und wenn man ab und zu mal nach Hause kommt, genieße ich es. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich am Sonntag ins Flugzeug steige und wieder nach Dubai fliege.
Aber gibt's auch irgendwas, was dich so gleich gestört hat, wo du gedacht hast, oh ja, fuck, typisch deutsch, funktioniert ja nicht, du kommst ja an und vermutlich kein Handynetz oder irgendwas?
Ja, das Handynetz funktioniert erstaunlich gut, damit hatte ich jetzt noch keine Probleme. Aber klar, das sind so die Dinge, wenn man am Flughafen ankommt, dann dauert die Aushändigung des Koffers vielleicht ein bisschen länger, als ich es in Dubai gewohnt bin. Und andere solche Dinge. Ich würde auch sagen, das Mindset und so, wenn man in die Mimik der Menschen schaut, dann habe ich schon auch das Gefühl, dass ja diese Positivität, diese Energie bei vielen nicht ganz so da ist. Vielleicht auch Frustration, vielleicht auch Unsicherheit und viele andere Aspekte. Und das finde ich schade, aber ich hoffe, das ändert sich dann.
Wir können dran arbeiten, Eugen. Super, vielen Dank für diese ganzen Insights. Und sag uns jetzt noch so, was ist dein Life-Learning zum Abschluss? Du bist heute 39 Jahre alt. Ja. Wenn du auf alles zurückschaust, was du erlebt und gemacht hast, von Stuttgart bis Dubai, welchen Business-Rat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
Also wenn ich zurückschaue, dann würde ich sagen, wenn ich heute noch mal 20 Jahre alt wäre, wäre, glaube ich, eins der größten Ratschläge: vertraue in dich selber. Sei anpassungsfähig, finde für das, was du gerade als Chance siehst, den richtigen Weg, und hab einfach Selbstvertrauen, glaub an dich und sei flexibel. Das, was heute zählt, muss in 5 oder in 10 Jahren nicht unbedingt das sein, was du dir gerade vorstellst. Und viele wissen noch gar nicht, wo sie heute stehen, wo sie in 10, in 20 Jahren stehen. Und einfach eine gewisse Flexibilität im Mindset, Positivität, das Leben zu genießen, dankbar zu sein, was man hat. Ich glaube, das gibt einem sehr, sehr viel Energie, und das genieße ich.
Ich habe noch eine Bonusfrage natürlich. Du bist ja umgesiedelt nach Dubai. Würdest du das 20-Jährigen auch empfehlen, nach Dubai zu ziehen mit 20? Oder würdest du sagen, warte, besser, bis du 30 bist oder warte besser, wie du jetzt, bis du 39 bist.
Ja, also ich habe auch den ein oder anderen Mitarbeiter von mir, der noch relativ jung ist, gerade so 22, 23. Das kommt immer sehr auf die persönliche Ausgangssituation ab, wie risikobereit man ist, wie gut und offen man ist, ja. Und manchmal ist vielleicht auch der Schritt, etwas Neues zu wagen, in seinen 20ern einfacher, als wenn man 30, 40 oder 50 ist, wenn man schon sehr gefestigt ist, wenn die Kinder sich schon sozial integriert hat, man einen riesen Freundeskreis hat, die Eltern und so weiter, dann ist es vielleicht einfach auch schwieriger, sich loszulösen. Darum kann man auch als Junger aus meiner Sicht natürlich auch den Weg wagen, aber da muss man sich sehr, sehr gut vorbereiten, genau wissen, was auch der Jobmarkt in Dubai bringt, denn da gibt's natürlich auch internationalen Wettbewerb, aber ja, grundsätzlich kann man mit jedem Alter, egal ob 20 oder 80, nach Dubai auswandern. Meine Eltern sind erst vor kurzem auch nach Dubai gezogen mit meiner Oma, die fast 90 ist. Also Flexibilität beginnt im Kopf und ich glaube, es gibt kein richtig oder falsches Alter.
Flexibilität beginnt im Kopf. Das ist der wichtigste Satz heute noch zum Ende. Vielen, vielen Dank, Eugen. Es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für all die Insights über Living und Business in Dubai, wie es wirklich funktioniert, die Do's und Don'ts. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du extra dafür hier rübergekommen bist nach München.
Sehr, 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 sehr gerne. Lieber Tom, vielen herzlichen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Und seit ungefähr einer Stunde liegt dieses super tolle Buch hier neben mir und ich würde mich super freuen, wenn du es mir signierst und ich das auf meinem Rückflug lesen kann. Auch großen Respekt für die Leistung, also die du hier zusammengetragen hast und ich sehe hier Spiegel Bestseller, also das schafft nicht jeder. Mein Respekt.
Vielen, vielen Dank, Eugen. Das ist super, super viel Spaß gemacht. Ich überlege, ob ich es jetzt gleich signe oder ob ich sage, hey, das ist nochmal ein Grund, zu dir nach Dubai zu kommen. Und dann signe ich es da in Dubai und wir machen da nochmal einen Podcast, einen Videopodcast in Dubai. Ich glaube, da werden wir auch eine krasse Kulisse haben.
Sehr gerne. Du bist gerne eingeladen.
Boah, die Einladung nehme ich an, Eugen. Super. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und für dein Business. Und vielen Dank hier an The Flag, dass wir hier wieder produzieren konnten mit dem tollen Blick über, nicht über Dubai, aber über München. Und Shoutout hier an Maxi, der die Videos immer macht, an Oscar hier, Head of Operations bei Tomorrow und an Alain, der auch hier ist und der wieder mal alles ermöglicht hat. Bester Mann, Alain, vielen, vielen Dank. Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.